Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.
Hallo, herzlich willkommen zum Bredowcast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute spreche ich mit meinem Kollegen Jan-Henrik Schmidt. Wir waren schon ein paar Mal zusammen hier im Gespräch. Heute gibt es einen ganz besonders schönen Anlass. Jan hat nämlich ein neues Buch geschrieben.
Yeah.
Erstmal herzlich willkommen.
Danke, hallo, moin.
Na, neu ist es ja eigentlich nicht, also eine neue Auflage eines Buches, was du schon einmal geschrieben hast. Der Titel ist nach wie vor ganz kurz und knapp Social Media.
Genau, das ist ein Buch, das ist in der ersten Auflage 2013 erschienen, in einer Reihe, die nennt sich Medienwissen kompakt, bei einem wissenschaftlichen Fachverlag, dem Springer Verlag, also dem wissenschaftlichen Verlag, nicht Axel Springer, sondern eben der wissenschaftliche Fachverlag Springer. Und die haben jetzt eben seit inzwischen knapp 5 Jahren eine Reihe mit eher kürzeren Texten, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfasst werden, in dem Fall eben auch zu kommunikations- und medienwissenschaftlichen Themen. Aber die Reihe richtet sich explizit an ein nicht wissenschaftliches Publikum. Es sind also sozusagen fachlich fundierte Bücher, aber die haben keine Fußnoten, die haben auch in sich kein Literaturverzeichnis, die haben hinten ein paar Literaturempfehlungen, weil die Zielgruppe eben Schülerinnen und Schüler sind oder Personen, die sich eben für Medienthemen interessieren. Ich glaube, auf der Rückseite steht auch Entscheider in Politik und Wirtschaft, Journalistinnen und Journalisten steht drauf. Also meine Vorstellung, mein intendiertes Publikum sind Menschen, die das Buch vielleicht in der Bahnhofsbuchhandlung sehen würden. Ich weiß nicht, ob es da verkauft wird, aber die es da mitnehmen und dann 2 Stunden auf der Zugfahrt lesen, weil es ist mit jetzt in der zweiten Auflage mit, glaube ich, 115 Seiten großzügig gesetzt, eben auch nicht sehr dick, sondern eher kurz und knapp.
Also. Genau. Ja, okay. Ja. Und also wenn ich mich über Dinge informiere, dann mache ich das ganz gerne, dass ich erstmal ins Internet gehe und so ein bisschen suche. Und viele der Informationen, die ich brauche, finde ich auch dort. Manchmal brauche ich aber ein Buch. Mhm. Warum ist es sinnvoll, über Social Media so ein kompaktes Werk zu kaufen und zu lesen?
Weil der Anspruch, den ich damit habe, oder das Ziel, was ich mit dem Buch erreichen will, ist im Prinzip so eine Art kommunikationswissenschaftliches Grundlagenwissen zu vermitteln. Was sind soziale Medien, beziehungsweise was ist mein Verständnis von sozialen Medien? Was gehört dazu? Also welche Plattformen sind das? Ne? Facebook, Twitter, Blogs, aber auch Podcasts und so weiter. Also das ist, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts möglicherweise, die sind da vertrauter als andere damit. Aber das gehört dazu. Und dann geht es in dem Buch hauptsächlich darum zu erklären, was die Menschen mit diesen sozialen Medien machen und was die sozialen Medien mit Menschen machen. Also diese klassische kommunikationswissenschaftliche Doppelfrage, Mediennutzung und Medienwirkung, könnte man auch sagen. Und das mache ich eben in verschiedenen Kapiteln. Ich erläutere was über den Wandel von Öffentlichkeit und Privatsphäre, den soziale Medien mit sich bringen. Ich gehe relativ ausführlich auch in dem Zusammenhang auf Wandel von gesellschaftliche Öffentlichkeit ein, also alles, was mit dem Wandel von Journalismus zu tun hat, aber auch mit Meinungsbildung und Informationsverhalten. Ich habe ein kurzes Kapitel, da geht es um die Teilhabe an Wissenswelten, also die ganzen Dinge wie Wikipedia oder andere Dinge, wo Menschen selber eben auch dazu beitragen, Informationen zu strukturieren, zu ordnen, zu präsentieren. Und dann noch ein Kapitel über das Partizipationsparadox, also diesen Umstand, dass Menschen mit den sozialen Medien mitmachen können. Das ist das große Versprechen oder die Verheißung der sozialen Medien. Mach mit, teile dich mit. Das steht auch in den Claims von Facebook und YouTube und so weiter. YouTube warb mal mit Broadcast Yourself. Mhm. Also das Versprechen ist ja den sozialen Medien eingeschrieben. Das machen Menschen auch und zugleich sind die sozialen Medien halt Plattformen oder Technologien, Infrastrukturen, die sich in weiten Teilen dem Mitmachen entziehen, weil wir als Nutzerinnen und Nutzer ja nicht dort selbstbestimmt agieren, sondern wir sind Teil eines goldenen Käfigs, könnte man ein bisschen zugespitzt sagen. Das heißt, es sind einerseits Technologien des Mitmachens und andererseits sind es aber Technologien, die sich unserer gesellschaftlichen Kontrolle relativ weit entziehen versuchen, inklusive auch versuchen, gesellschaftlich zu regulieren, was Google, Facebook etc. derzeit so machen.
Und in deinem ersten Buch hattest du das Kapitel Meinungsbildung in und mit sozialen Medien. Das war ja auch ein Thema, was letztes Jahr einmal ganz stark hochgepoppt ist, jetzt auch im Wahlkampf natürlich irgendwie ein Thema war. Findet da auch der geneigte Leser oder die Leserin Informationen, wie er sein Zielpublikum massiv beeinflussen und manipulieren kann? Oder räumst du da eher mit so einem Vorurteil auf?
Hm.
Was steht da drin? Sag
Da
mal.
ist, genau, also die Perspektive, also ich habe die Bemerkung im Grunde immer aus der Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer geschrieben. Also es ist kein Buch, was jetzt nun erläutert oder gar sozusagen so Handreichung gibt. Ich bin aufstrebender Regionalpolitiker, brauche ich nur eine Facebook-Seite oder reicht ein Instagram-Account? Also darum geht es nicht, sondern es ist eher eine, was machen eben die Nutzerinnen und Nutzer mit den Angeboten, zum Beispiel auch von politischen Akteuren, aber auch von anderen Gruppierungen und sozusagen, wie wandelt das Gefüge von Öffentlichkeit und so weiter. Das sollte man vielleicht auch noch dazu schicken. Das heißt, genau, es ist, glaube ich, jemand, der im Marketing, professionell im Marketing arbeitet, der kann das natürlich auch lesen, aber der wird, glaube ich, da jetzt nicht irgendwelche Tipps für Social Media Marketing rauslesen können. Dieses Kapitel zur Meinungsbildung ist jetzt in der zweiten Auflage drin, weil ich das Thema in der ersten Auflage noch nicht, also nicht so behandelt habe, wie ich inzwischen über die Themen denke oder was ich auch bei Vorträgen, die ich halte, da inzwischen erzähle. Ich habe, also wie es jetzt zu der zweiten Auflage kam, ist vielleicht noch ganz interessant. Ich hatte nämlich das Buch eben 2013, ist es veröffentlicht worden und ich habe ja dann in den Folgejahren relativ oft Vorträge auch vor einem nicht wissenschaftlichen Publikum gehalten. Also im Prinzip auch Themen aus dem Buch. Dann vor, ich weiß nicht, sagen wir mal, Jugendpflegern aus dem Erzbistum Münster zum Beispiel, die sich fragen, was machen denn die Jugendlichen mit dem Internet? Oder in politischen Akademien, im Bereich der politischen Bildung zum Beispiel, vor einem interessierten, aber eben nicht wissenschaftlichen Fachpublikum. Den erzähle ich auch was über soziale Medien, über Meinungsbildung etc. Und ich hatte so aus den Erfahrungen und aus der Erfahrung, wie sich meine Vorträge im Laufe der Jahre jetzt verändert haben, dann so Anfang des Jahres über mir das Buch nochmal irgendwie vorgenommen und gesehen, naja, im Grunde bestimmte Sachen, über die ich heute spreche, meinetwegen, Stichwort Filterblase, Echokammern, Social Bots, dieses ganze Thema, aber auch andere Entwicklungen, die kommen in dem Buch gar nicht vor, weil das 2013 noch nicht so präsent war. Und dann habe ich dem Verlag und auch den beiden Kollegen, die diese Reihe Medienwissen kompakt herausgeben, habe ich vorgeschlagen, hier wollen wir das nicht mal aktualisieren. Die waren sofort Feuer und Flamme. Ich glaube auch, wenn ich das sagen darf, weil das Buch, glaube ich, für so ein Buch sich relativ gut verkauft hat, also irgendwie anscheinend einen Markt oder eine Lücke gefunden hat und haben sich eben gefreut. Und dann habe ich überlegt, wie würde ich das sozusagen das 2013er Buch, was müsste ich da ergänzen und ändern? Ich bin also das alte Buch einmal komplett durchgegangen, habe geguckt, wo sind Zahlen veraltet, da sind relativ wenig Zahlen drin, aber wo kann ich was Neues finden? Wo müsste man heute vielleicht andere Beispiele wählen, um Dinge zu erläutern? Dann kam eben auch, also diese Kernfrage, ist das, was rund um Meinungsbildung und soziale Medien, was man da inzwischen weiß, kommt das im Moment adäquat vor? Nee, fand ich nicht. Und dann habe ich dann eben aus einem alten Kapitel zwei etwas längere neue gemacht.
Das bringt mich zu einem Thema, was mich manchmal herausfordert in der Öffentlichkeitsarbeit für ein Forschungsinstitut, das wissenschaftlich arbeitet und in diesem wissenschaftlichen Prozess Ergebnisse ihrer Natur nach einfach lange brauchen, bis sie das Licht der Öffentlichkeit erblicken quasi. Dann sitze ich da und sage, okay, das ist ja spannend. Lass uns mal dazu eine Pressemitteilung schreiben oder einen Podcast machen oder einen Tweet absetzen. Und dann ist das für die Wissenschaft eine neue Erkenntnis, weil sie eben mit wissenschaftlichen Methoden sozusagen Wahrheit entdeckt haben, um das jetzt mal so ein bisschen zugespitzt zu sagen. Aber es ist ja keine aktuelle Nachricht. Und warum ist es trotzdem relevant für eine interessierte Öffentlichkeit und nicht nur für diese wissenschaftliche Gemeinschaft, darüber zu lesen? Warum sollen dann die Leute dann trotzdem dein Buch lesen, obwohl du das Anfang dieses Jahres geschrieben hast? Das ist die Frage, die sozusagen auf dein Beispiel zutrifft.
Naja, gut, ich hab ja schon den Anspruch, dass ich auf einer Analyseebene ansetze, die sich vielleicht nicht innerhalb von wenigen Monaten komplett ändert, sondern ich versuche Entwicklungen zu beschreiben, Praktiken von Nutzerinnen und Nutzern zu beschreiben, Verschiebungen im Gefüge von Öffentlichkeit zu beschreiben, Strukturprinzipien von sozialen Medien als Plattformen zu beschreiben, die sich auch wandeln. Also das Facebook von heute, um ein banales Beispiel zu sagen, sieht auch anders aus an manchen Stellen als das Facebook von 2013. Aber ich versuche eben eine Ebene zu treffen, wo ich Sachen beschreiben kann, wo es erstmal egal ist, in Anführungsstrichen, wie genau die Plattform aussieht. In manchen Teilen sogar, wo es egal ist, ob die Leute nun Instagram für ihr Identitätsmanagement nutzen oder ob das Facebook ist oder ob das eine Plattform ist, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt. Ne? Also das ist der Anspruch, schon sozusagen am Puls der Zeit zu sein, um es ein bisschen pathetisch auszudrücken, aber eben nicht, also nicht so zu schreiben, dass ich das Buch im Prinzip jedes Jahr irgendwie neu auflegen müsste. Das wäre, glaube ich, auch übertrieben jetzt bei dem, trotz aller Dynamik. Das ist auch eine Ebene, wo ich jetzt aus den Vorträgen vor allem, auf das Buch habe ich relativ wenig Feedback bekommen. Ich kriege das Feedback zu dem, was ich so erzähle, kommt eben bei den Vorträgen ganz viel, wo ich durch Rückfragen oder hinterher einfach mitbekomme, hilft das den Leuten oder nicht? Und ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt so über die Jahre so eine Erklärbär-Ebene gefunden habe, die halt Leute, die sich für das Thema interessieren, aber nicht jetzt Zeit haben, tagtäglich irgendwie das Netzressort von Spiegel Online zu lesen, dass die damit zurechtkommen. Das hoffe ich eben auch, dass das mit dem Buch, dass die auch das Buch lesen und das Gefühl haben, ah ja, guck mal, jetzt habe ich ein paar Dinge irgendwie klarer gekriegt oder nicht.
Du könntest so eine Release-Tour machen,
wenn du. Ja, genau. Ich toure durch die Volkshochschulen dieser Republik. Genau. Ja. Mach ich mal Stage-Diving. Fangt mich auf!
Ja, wer jetzt dein erstes Buch schon hat, der fragt sich vielleicht, warum soll er das zweite denn jetzt kaufen? Was hat sich denn eigentlich am Phänomen Social Media richtig geändert?
Ich antworte jetzt mal, indem ich schreibe, was so die, also wo die Punkte waren, wo ich den Überarbeitungsbedarf gesehen habe. Also es im ersten Buch kam oder in der ersten Auflage kamen bestimmte Angebote noch nicht vor. Instagram, Snapchat vor allem, die beiden Dinge, die gerade für Jugendliche und junge Erwachsene, aber nicht nur für die, ja eine wichtige Rolle spielen, so im alltäglichen Beziehungsmanagement, auch in der Selbstdarstellung, auch im, was machen die Celebrities, die mich interessieren gerade so. Die waren 2013, gab es zwar schon, Snapchat weiß ich gar nicht, aber die waren eben noch nicht so präsent. Das heißt, das ist jetzt im Grunde erstmal relativ banal, aber berührt sich auch mit dem, wo wir gerade gesprochen haben. Ich habe also an manchen Stellen einfach tatsächlich Beispiele ergänzt oder auch wirklich nur ganz platt. Da stand halt vorher, wie man auf Facebook und YouTube sieht, da habe ich dann reingeschrieben, wie man auf Facebook, Instagram oder YouTube sieht. Mhm. WhatsApp zum Beispiel war auch sowas, habe ich an manchen Stellen sozusagen ergänzt, weil WhatsApp für eben den alltäglichen Austausch und die Beziehungspflege inzwischen für viele nicht mehr wegzudenken ist. Das ist so das, was ich vorhin meinte, so bestimmte Prinzipien und Praktiken ändern sich vielleicht gar nicht. Also Identitätsmanagement, Beziehungsmanagement, Informationsmanagement ist für mich nach wie vor jetzt seit langer Zeit schon so eine analytische Brille, durch die ich gucke, um zu beschreiben, was die Menschen mit sozialen Medien machen. Aber es ändern sich eben die Plattformen. Die Praktiken ein bisschen auch, weil Instagram ein bisschen anders natürlich funktioniert, andere Medien ein bisschen andere Affordances hat, wie man es in der Fachsprache dann sagen würde. Also ein bisschen andere Dinge bietet als meinetwegen Facebook oder YouTube. Aber dass Menschen das zur Selbstdarstellung und zur Beziehungspflege nutzen, das ist das Gleiche. So, das ist so ein Bereich. Ich habe Beispiele aktualisiert. Ich habe in einem alten Buch, glaube ich, da hatte ich die Aufschrei-Debatte mit drin. Ich hatte die ganze Geschichte rund um zu Gutenberg, Gutenplug-Wiki, so als ein prominentes Beispiel mit drin. Ich hatte den arabischen Frühling drin. Das waren, glaube ich, so die Aufmacherbeispiele im ersten Buch. Das neue Buch fängt jetzt an mit dem Amoklauf in München 2016, wo also ein Jugendlicher oder junger Erwachsener eben in dem Einkaufszentrum Menschen erschossen hat, sich dann selber erschossen hat. Und ich steige ein damit, dass ich sage, das haben viele Menschen aus Eilmeldungen mitbekommen, vielleicht auf ihr Handy, haben dann sind nach Hause gekommen, haben dann Fernseher angemacht, irgendwie sich Nachrichtensendungen angeguckt, Tagesschau oder Extrasendungen, haben parallel aber dann im Handy vielleicht über WhatsApp sich ausgetauscht, haben geguckt, geht's den Leuten, die ich in München kenne, geht's denen gut. Also haben im Prinzip waren da alte und neue Medien schon ganz eng verwoben. So, und das ist eben ein 2016er Beispiel, was jetzt neu ist. Also das ist zweite ganz wesentliche Änderung, dass ich versucht habe, auch neuere, aktuellere Beispiele zu finden. Trump, Brexit, so im Zusammenhang jetzt mit Meinungsbildung und sozialen Medien, waren natürlich auch dankbare Beispiele, weil man da so Dinge zeigen konnte wie, diese ganze Frage, leben Menschen in Filterblasen inzwischen oder nicht, das konnte ich daran erläutern. Genau, und dann ein interessanter Punkt war, ich hatte am Ende der ersten Auflage, sozusagen wirklich im letzten Kapitel auf der letzten Seite, eben auch geschrieben, naja, also das, was ich hier beschreibe, trifft eben den Stand 2013. Niemand kann prognostizieren, ob es Facebook in 5 Jahren noch gibt. Und dann sozusagen meine Prognose, ich bin davon überzeugt, dass es soziale Medien in 5 Jahren noch gibt, aber würde für einzelne Angebote nicht meine Hand ins Feuer legen. Und das habe ich jetzt in der neuen Auflage, habe ich sozusagen diese Prognose selber nochmal aufgegriffen und habe gesagt, na guck mal, vor 5 Jahren habe ich das gesagt. Dieses Buch selber zeigt, die sozialen Medien gibt es noch, es hat sich aber eben verschoben. Bestimmte Dinge, die ich eben 2013 sozusagen noch nicht gesehen habe, sind jetzt in der neuen Auflage ein bisschen stärker herausgearbeitet.
Mhm. Ja, ich würde es sofort kaufen.
Das ist gut. Dann brauchst du kein Freiexemplar von mir zu kriegen. Das freut mich sehr, gegen das jemand anderem.
Zum Abschluss nochmal eine Art Metafrage. Du machst ja relativ viel Transfer, so nennen wir das, wenn wir wissenschaftliche Erkenntnisse nicht nur innerhalb der wissenschaftlichen Community über unsere Mechanismen verteilen, sondern eben uns an eine interessierte, nicht wissenschaftliche Öffentlichkeit richten. Und das machen nicht alle so viel wie du, nicht alle Wissenschaftler, nicht alle Sozialwissenschaftler. Findest du das natürlich gut, sonst würdest du es nicht machen. Findest du, dass wir das insgesamt in der Sozialwissenschaft vielleicht mal auf unser Feld bezogen stark ausbauen müssen?
Ich glaube, dass auch in der Hinsicht, nicht nur in fachlicher oder disziplinärer Hinsicht, sondern auch in der Hinsicht Wissenschaft zwischen arbeitsteilig funktionieren muss und auch funktioniert. Damit will ich sagen, dass ich glaube, nicht jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler nun auch noch neben exzellenter Forschung und exzellenter Lehre eben nun auch noch irgendwie diese, also irgendwie, was weiß ich, 10, 15, 20 Vorträge im Jahr vom nichtwissenschaftlichen Publikum halten sollte. Es ist halt nochmal eine andere Art oder eine andere Anforderung, auch das eigene Wissen aufzubereiten, zu vermitteln. Das ist auch bei mir jetzt, das mache ich jetzt, glaube ich, seit 10 und noch mehr Jahren. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, was ist denn so der Abstraktionslevel, welche Sprache funktioniert auch, was funktioniert in den Folien, die ich dann ja benutze, um Sachen zu illustrieren oder zu erläutern. Es ist eben nicht damit getan, jetzt den Fachvortrag, den man eben von einer Fachgesellschafts-, Fachgruppentagung oder wo auch immer hält, den einfach zu nehmen. Das klappt nicht. Man muss es anders herangehen. Bestimmte Dinge, die man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler vielleicht auch internalisiert hat, dass man immer erstmal noch eine Methodendiskussion vorweg schildert oder sagt, wo sind die theoretischen Bezüge, das ist nicht notwendig in manchen. Ist manchmal interessant und manchmal kann es hilfreich sein, aber das ist zum Beispiel was, das interessiert auch weder jetzt, wenn man an so ein nicht wissenschaftliches Publikum denkt, was sagen wir mal in der Volkshochschule in Heilbronn sitzt, die interessiert das vielleicht nicht in der Tiefe. Das interessiert aber vielleicht nicht Leute, die sagen wir mal, wenn man etwas macht vor einem Publikum bei einer Veranstaltung von der Landesmedienanstalten, wo eben ein professionelles Publikum sitzt, vielleicht Entscheider, Leute, die Medienregulierung betreiben und so weiter, aber auch die wollen nicht wissen, dass nun irgendwie man hier Forschungslücken an der Stelle verortet im theoretischen Diskurs und so weiter. Das war jetzt lang irgendwie kompliziert ausgedrückt, dass ich sagen will, diese Art des Wissenstransfers, ob das nun in Buchform ist oder in Vortragsform, ist nochmal eigen. Die erfordert auch nochmal einen eigenen Aufwand, das so, die eigenen Ergebnisse so zu verarbeiten und sozusagen neu zu verpacken, dass man das machen kann. Und ich kann auch völlig verstehen, wenn Kolleginnen und Kollegen sagen, das schaffe ich nicht, das schaffe ich zeitlich nicht. Das ist auch mal ganz banalerweise auch, weil es ja auch mit Aufwand verbunden ist, jetzt irgendwo meinetwegen nach Heilbronn zu fahren und da einen Vortrag zu machen. Oder auch nur nach Lüneburg. Das ist eben auch nochmal Zeit. Das ist dann vielleicht abends oder am Wochenende oder was auch immer. Das muss ja auch irgendwie noch reinpacken in den beruflichen und familiären Alltag von uns.
Sagst du sehr diplomatisch und sehr verständnisvoll, aber da steht ja auch eine Forderung hinter eigentlich, dass Institutionen, Universitäten eben diese Zeit für ihre Mitarbeiter mit einplanen sollten in die normale Arbeitszeit. Ja. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, nicht jeder das schaffen kann aufgrund der Anforderungen, die ihr oder ihnen gestellt werden, ist das ja eigentlich sozusagen die Ebene, auf der so eine Forderung, wenn wir die hier mal in unserem Podcast formulieren können, eigentlich gestellt werden müsste.
Ja. Naja, und das ist eine Möglichkeit, genau, also im Zeitbudget bis hin auch vielleicht dann, also wenn man sowas macht, so in Mitarbeitergesprächen oder so, dann auch darüber zu sprechen, wie verstehe ich denn jetzt oder wie verstehst du deine Rolle? Es ist aber auch dann eben eine Anforderung an sagen wir mal, die Öffentlichkeitsarbeit von einem Institut wie unserem oder einer Universität oder anderen hier, also diese Übersetzungsleistung, diesen Wissenstransfer eben auch an den Stellen zu leisten, wo das die Kolleginnen und Kollegen selber nicht schaffen oder vielleicht auch nicht können oder nicht wollen oder was auch immer. Mhm. Das berührt diese ganzen Fragen. Ich glaube, wir haben uns da auch mal drüber unterhalten, auch für einen Podcast, so die Rolle von Social Media in der Wissenschaftskommunikation zum Beispiel. Das ist ja Teil dieses größeren Themas. Wie kann wissenschaftliches Wissen, was notgedrungen unglaublich spezialisiert und kompliziert sein muss, ne? Sonst ist man nicht sozusagen an den Forschungsfragen, die man eigentlich beforschen muss. Aber wie kann man das eben trotzdem so aufbereiten und so vermitteln, dass es für die Gesellschaft einen Wert hat, oder dass die Gesellschaft einen Wert darin erkennt, dass wir uns als Gesellschaft eben die Wissenschaft auch leisten. Mhm. Weil so ganz platt, also ich werde letztlich von der Gesellschaft dafür bezahlt, dass ich das mache, was ich hier wissenschaftlich tue. Und für mich ist eben dieses, klingt auch jetzt wieder pathetisch, aber so die Vorträge, das Buch und so weiter sind eben auch jetzt für mich so einzelne Bausteine, wo ich halt sage, na gut, dann gebe ich ein bisschen was von dem, was ich dank der Hilfe der Gesellschaft irgendwie tolles, spannendes erforschen darf, gebe ich halt auch wieder an die Gesellschaft zurück.
Ja, was für ein schöner Abschluss dieses Podcasts. Jetzt kommt Werbung.
Ja, das Buch ist laut Verlag in der zweiten Oktoberhälfte dann wohl lieferbar. Also dann kriegt man es als gedrucktes Buch oder eben auch als E-Book über die Buchhändlerinnen und Buchhändler eures Vertrauens oder halt auch bei den einschlägigen Internetseiten. Also wenn man nach Social Media Jan-Henrik Schmidt googelt, zweite Auflage, dann sollte man das finden.
Ja, kauf gern das Buch. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Gerne.
Wir sprechen uns bestimmt bald wieder. Tschüss und bis bald.
Tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.